Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
Grüß euch aus dem Büro der Aktion gegen Arbeitsunrecht in Köln. Mein Name ist Elmar Wiegand. Ihr hört die Sendung Arbeitsunrecht FM Nummer 10. Wir zeichnen auf am 11. März 2021. Immer noch Corona-Lockdown, immer noch kein Impfstoff für den Großteil der Bevölkerung, immer noch Angela Merkel am Ruder und ihre Riege aus Krisenprofiteuren und korrupten Beutelschneidern, ich sage nur Maskenaffäre. Arbeitsunrecht FM beleuchtet die Schattenseiten der deutschen Wirtschaft. Wir unterstützen aktive Betriebsräte, konfliktbereite Gewerkschaften und renitente Werktätige. Wir sind ein Projekt des Vereins Aktion gegen Arbeitsunrecht. Wir werden möglich gemacht durch unsere Mitglieder und Spenderinnen. Vielen Dank dafür. Wir sind sonntags um 17 Uhr und dienstags 18 Uhr auf Radio Flora zu hören, dann mit guter Musik zwischen Folk, Ska, Punk, Polka und Rock, alles GEMA-frei. Was haben wir heute im Programm? Ich spreche mit Semi von Lieferando. Er ist Betriebsrat, einer der ersten Betriebsräte bei Fahrradkurieren in Deutschland. Es geht um die Arbeitsbedingungen bei Essenslieferanten wie Lieferando. Und Lieferando ist der Monopolist der Branche. Durch den Lockdown macht Lieferando Milliardengewinne. Doch bei den Fahrerinnen und Fahrern kommt leider nichts an. Gleich kommt meine Kollegin Jessica Reisner mit Union Busting News und Arbeitsunrecht in Deutschland. Pflegekette Residenz erteilt Betriebsrat Hausverbot. Wie kann das sein? Buchhandlungskette Walter König feuert Beschäftigte, die sich gewerkschaftlich organisieren. Schon wieder diese FAU, was ist da los? Corona-Ausbruch bei Vion in Bayern. Wo liegt Buchlohe im schwäbischen Ostallgäu? Recht und billig muss Bereitschaftsdienst als Arbeitszeit gelten. Und jetzt kommen Union Busting News mit Jessica Reisner.
Arbeitsminister Hubertus Heil hat ja jüngst einen Gesetzentwurf zum besseren Schutz von Betriebsräten vorgelegt. Auch ohne diese dringend notwendigere Reform des Betriebsverfassungsgesetzes kann die Behinderung von Betriebsratsarbeit eigentlich auch schon jetzt mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden. Doch Unternehmer fürchten offenbar keine Strafen, sondern agieren unter den Augen der Justiz und der politisch Verantwortlichen in einem rechtsfreien Raum. In diesem Sinne jetzt also die Neuigkeiten der Woche. Die Pflegekette Residenz macht Betriebsratsvorsitzende per Lohnkürzungen fertig und ignoriert eine herbe Schlappe vor dem Arbeitsgericht. Die Pflegekette Residenz versucht, die Bremer Betriebsratsvorsitzende zu kündigen. Der Gütetermin vor dem Arbeitsgericht scheiterte. Bei einem Gütetermin versucht das Gericht, eine Einigung zwischen den Parteien zu erzielen, um ein weiteres Gerichtsverfahren zu vermeiden. Richterin Sarah Bogner machte in der Güteverhandlung klar, dass sie keine Aussicht auf Erfolg der Kündigung der Betriebsratsvorsitzenden sehe. Die angeblichen Verfehlungen der Frau waren offensichtlich so sehr an den Haaren herbeigezogen, dass selbst die Richterin sich darüber wunderte, was Geschäftsführer Sebastian Hollatz denn mit diesem Verfahren wohl bezwecke. Die Residenzgeschäftsführung ignoriert diese erste Schlappe vor Gericht und teilt weiter aus. Sie hat dem Betriebsrat einen Tag nach der Güteverhandlung schriftlich damit gedroht, ab dem 1. April 2021 kein Gehalt mehr zu zahlen. Allerdings soll die Geschäftsführung der Betriebsratsvorsitzenden auch das Februargehalt schon auf 900 Euro runtergekürzt haben. In dem Haushalt der Frau leben 4 Kinder, die davon betroffen sind. Mittlerweile kursieren in den verschiedenen Einrichtungen Unterschriftenlisten, mit denen dem Betriebsrat das Vertrauen der Belegschaft entzogen werden soll. Unterschriftensammlung sind eine ausgesprochen perfide Methode, um den Betriebsrat zu terrorisieren. Kolleginnen werden hier oft in Einzelgesprächen und unter erheblichem Druck bis hin zum Tatbestand der Nötigung zu Unterschriften gezwungen oder gebracht. Die Geschäftsführung unter Michael Hollatz hat dem Betriebsrat außerdem ein Hausverbot ausgesprochen. Auf unserer Webseite www.arbeitsunrecht findet ihr weitere Informationen zum aggressiven Vorgehen der Residenzpflegeheime gegen Beschäftigte und Betriebsratsmitglieder. Ebenfalls unter den Augen der Öffentlichkeit. Buchhandlungskette Walter König bricht Arbeitsgesetze und beutet Studentinnen aus. In 3 Münchner Filialen verstößt die Geschäftsführung unter Udo Mills gegen geltendes Arbeitsrecht. Beschäftigten Studentinnen wurden Gelder vorenthalten. Wer sich dagegen wehrte, wurde entlassen. Außerdem zahlte die Geschäftsführung das Februargehalt teilweise nicht aus. In den Münchner Filialen der Buchhandlungskette arbeiten fast nur geringfügig Beschäftigte mit Befristung, in diesem Falle Werkstudentinnen und Werkstudenten. Der Begriff Werkstudent bezeichnet Studentinnen, die sich neben dem Studium etwas hinzuverdienen. Sie werden von Unternehmen bevorzugt eingestellt, weil keine Beiträge für Pflege-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung gezahlt werden müssen. Die Buchhandlung König zahlt den Studenten außerdem als Lohn nur knapp über dem Mindestlohn. Billigere Arbeitskräfte sind legal eigentlich kaum zu haben. Aber Walter König setzt noch einen drauf. Die Kette verweigert den Werkstudenten den ihnen gesetzlich zustehenden bezahlten Urlaub. Im Fall von Erkrankung wurde den Werkstudentinnen sogar Minusstunden aufgeschrieben. Auch das verstößt gegen geltendes Arbeitsrecht. Auch während des Lockdowns seit dem November 2020 schrieb die Buchhandlungskette den Werkstudenten Minusstunden auf. Auf die Forderung, die Gehälter zurückzuzahlen, folgte bereits wenige Tage später die Kündigung aller studentischen Beschäftigten in den drei Filialen. Unterstützung erhalten die gekündigten Studenten und Studentinnen von der Freien Arbeiterunion München. Die Forderungen lauten unter anderem Annullierung der unrechtmäßigen Minusstunden seit dem 1.11.2020, Verlängerung sämtlicher befristeter Verträge, Rückerstattung der Lohnanteile, um die sie geprellt wurden, Erhöhung des Stundenlohns auf 11 Euro, Zahlung eines Feiertags- und Sonntagszuschlags sowie eines Nachtzuschlags bei Spätarbeit. Außerdem soll Walter König natürlich bezahlte Urlaubstage und die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gewähren. Das in Köln ansässige Unternehmen unterhält 45 Filialen, überwiegend in Deutschland. Bayern. Großer Corona-Ausbruch in Vion-Schlachthof in Buchlohe im schwäbischen Ostallgäu. 83 Mitarbeiter, überwiegend aus der Produktion, sind positiv getestet. Unkommentiert zitiert die Augsburger Allgemeine eine Pressemeldung des Konzerns. Darin heißt es, aufgepasst, dass ein Großteil der Beschäftigten in Wohngemeinschaften lebe und deshalb auch privat in Kontakt stehe. Wohngemeinschaften sind also der neue Begriff, den die Fleischindustrie jetzt für Sammelunterkünfte oder Massenunterkünfte durchsetzen möchte. Extreme Enge in überbelegten Unterkünften, die die Einhaltung von Hygienevorschriften unmöglich machen, waren auch 2020 schon Ursache vieler Corona-Infektionen unter osteuropäischen Werkvertragsarbeiterinnen. Werkvertragsarbeit in Schlachthöfen und fleischverarbeitenden Betrieben ist ab 01.01.2021 verboten. Zum Teil wurden Beschäftigte wohl tatsächlich in unbefristete Festanstellungen übernommen. Ein guter Teil dürfte aber auch einfach als Leiharbeiter umetikettiert worden sein oder befristete Verträge erhalten haben. Recht und billig. Bereitschaftsdienst. Muss Rufbereitschaft als Arbeitszeit gelten und bezahlt werden? Ob Rufbereitschaft als Arbeitszeit gewertet wird, hängt laut Europäischem Gerichtshof von den Möglichkeiten der Freizeitgestaltung ab. Der Europäische Gerichtshof EuGH hatte über die Klage eines Feuerwehrmannes aus Offenbach zu entscheiden. Er durfte während der Bereitschaft zwar zu Hause sein, hatte allerdings die Auflage, innerhalb von 20 Minuten in Arbeitskleidung am Einsatzort sein zu können. In einem anderen Fall musste ein slowenischer Techniker neben seiner Arbeitszeit in Form einer Rufbereitschaft erreichbar sein. Weil sein Arbeitstrupp jedoch in den slowenischen Bergen tätig war, musste er mangels Freizeitmöglichkeiten in der Dienstunterkunft bleiben. Der EuGH entschied jetzt, dass die Einordnung, ob es sich um Arbeitszeit oder echte Ruhezeit handelt, von den Möglichkeiten der Freizeitgestaltung während der Rufbereitschaft abhängt. Ich habe mal unsere Twitter-Follower gefragt, wie sie sich in dieser Frage entscheiden würden. Wenn man in Rufbereitschaft in 20 Minuten in voller Montur am Einsatzort sein können muss, ist das dann Ruhezeit oder Arbeitszeit? 189 Twitter-Userinnen nahmen teil und davon sagte eine ganz überwältigende Mehrheit von 94,7%, dass das ganz klar Arbeitszeit sein muss, wenn man solche Auflagen hat. Zu dem Newsblog würde ich gerne noch sagen, wir freuen uns, dass dieser Teil der Sendung zunehmend Resonanz findet. Immer öfter melden sich jetzt Beschäftigte, die entweder Methoden wiedererkennen, wie Betriebsratsarbeit behindert wird, wie Beschäftigte unter Druck gesetzt werden oder die auch als Betriebsratsmitglieder oder Beschäftigte in den hier genannten Firmen arbeiten. Wir hoffen, dass das so weitergeht. Meldet euch gerne bei uns.
Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
Die Corona-Pandemie und der Lockdown kennen viele Verlierer. Der Lockdown kennt aber auch einige Gewinner. Und ich rede jetzt nicht von korrupten CDU-Politikern, die an FFP2-Masken verdienen oder sonst wie die Hand aufhalten. Wir wollen über Lieferando reden. Essen auf Rädern in Orange. Die Lieferando-Biker gehören zum niederländischen Konzern Just Eat Takeaway. Und der Umsatz von Just Eat Takeaway stieg 2020 durch den Corona-Lockdown um mehr als die Hälfte auf rund 2,4 Milliarden Euro. Ist klar, die Restaurants können keine Gäste mehr empfangen. Die Leute essen zu Hause und lassen sich das bringen. Die Fahrer profitieren davon nicht. Sie hangeln sich am Mindestlohn entlang. Die Plattformökonomie, so nennt man Geschäftsmodelle, die auf Apps, Computerportalen und Onlinehandel basieren, wie Uber, Amazon, Lieferando oder auch Airbnb. Diese Plattformökonomie fußt auf der schamlosen Ausbeutung der Beschäftigten. Sie fußt auch auf hoher Fluktuation und Vereinzelung. Die Ausbeutung fußt auf fehlender Organisierung und mangelhafter Interessenvertretung der Beschäftigten. Und vor allen Dingen auf fehlender unternehmerischer Verantwortung in Form von Versicherungen, Arbeitsschutz, Sozialabgaben, manchmal sogar Betrug, Steuerhinterziehung etc. Bei Lieferando entwickelt sich langsam aber stetig eine Struktur von Betriebsräten. Und Betriebsräte sind nach unserer Einschätzung das wichtigste Mittel, um Willkür, Regelverstöße der Unternehmer am Arbeitsplatz und andere Grausamkeiten einzudämmen. Wir sprechen mit Semi Yalcin aus Köln, der den ersten Lieferando-Betriebsrat in Deutschland durchgeboxt hat. Semi wurde quasi wie ein Leibeigener mit seinem Unternehmen verkauft. Er hat bereits 2018 einen Betriebsrat bei Foodora in Köln gegründet, den ersten in Deutschland. Dann wurde Foodora an Lieferando verkauft und Semi und sein Betriebsrat wurden mitverkauft. Lieferando war vorher betriebsratsfrei und hat sich den Betriebsrat zähneknirschend quasi aus Versehen eingekauft. Das ist schon mal eine schräge Geschichte und ein toller Erfolg, dass Semi sich da überhaupt halten konnte, weil natürlich wollten sie ihn nach dem Verkauf loswerden. Ja, Semi, du bist als Betriebsratsvorsitzender quasi ein Kollateralschaden für Lieferando. Der Konzern hat Betriebsräte immer abgelehnt. Jetzt hat Lieferando dich und deine Leute am Hacken. Wie geht's dir als ungeliebter Betriebsratsbetriebsunfall bei Lieferando? Wie kommst du klar?
Ja, im Moment ziemlich gut, weil ich Urlaub habe. Aber es ist schon gar nicht so einfach als Betriebsrat. Was hat Lieferando versucht im Vorhinein, schon bei der Übernahme des Deutschlandgeschäfts, als man Foodora aufgekauft hat, ging es dazu auch, wie gehen wir mit dem Betriebsrat um. Da folgten Abmahnungen, Falschberechnung von meinem Lohn, es fehlten mir Stunden. Es wurde persönlich versucht, Druck auszuüben in Verhandlungen, scheinheilige Vereinbarungen vorgelegt, wo man als Betriebsrat sozusagen irgendwas eingehen sollte zum Nachteil der Belegschaft. Und das waren so die Begleiterscheinungen, als wir sozusagen unter Lieferando dann gefahren sind. Und es war schon unter Foodora nicht das Gelbe vom Ei, aber es gab eine Zusammenarbeit immerhin. Und die wurde erstmal auf Eis gelegt. Man hat versucht, uns erstmal zu bekämpfen. Jetzt seit diesem Jahr ändert sich das Klima ein wenig, aber es ist noch lange nicht ausreichend.
Ja, ich erinnere mich, wir haben vor einem Jahr geredet, als du dann die Betriebsratswahl bestreiten musstest, gerade im ersten Lockdown und die dann bravourös gewonnen hast. Aber es war auch eine spannende Sache und ich hätte ehrlich gesagt keinen Pfifferling auf dich gewettet, weil meistens geht das dann schief, wenn da so eine massive Druck der Manager und der ganzen Apparatur des Unternehmens gegen die Wahl und den Betriebsrat kommt. Du hast es gewonnen, das halte ich für eine sehr große Leistung, also Hut ab nochmal dafür. Ja, was machst du als freigestellter Betriebsrat eigentlich den ganzen Tag?
Also ich bin nicht freigestellt. Abends fahre ich noch. Ich bin ja Teilzeit angestellt. Die Betriebsratsarbeit kommt halt noch oben drauf, aber das mache ich tagsüber. Was machen wir als Betriebsrat? Erstmal müssen wir nachhalten, was wir alles machen, um das Gerichtsfest zu halten. Also Beschlüsse müssen angefertigt werden, darüber muss abgestimmt werden. Wir müssen Protokolle anfertigen, damit wir einen Nachweis über unsere Sitzung haben oder auch über Gespräche mit dem Arbeitgeber. Und unsere Hauptaufgaben liegen eigentlich im Moment, liegen bei Arbeitszeiten, Arbeitssicherheit. Dann spielt natürlich die ganze Verhaltens- und Leistungskontrolle über unsere Auslieferungs-App eine Rolle. Und vor allem im Letzteren, das ist vor allem mein Teil, den ich versuche zu erledigen, wo unsere Aufgabe ist, einfach etwas auch zu begrenzen, diese Datenansammlung, die über die Fahrer vorgenommen werden. Wir werden ja die ganze Zeit getrackt über ein GPS-System. Genaueres wissen wir noch nicht. Der Arbeitgeber hüllt sich da schon seit längerem ins Schweigen. Bisher war es immer so, dass wir eigentlich nur über Gerichtsverfahren Erfolge hatten.
Ah ja, interessant. Ja, das ist auch bei Amazon. Amazon ist da, glaube ich, Vorreiter in dieser Form der Überwachung auch der Mitarbeiter in kleinteiliger Art und Weise bis hin zur Pinkelpause oder so. Das ist ein wichtiger Punkt, würde ich sagen. Ich habe noch mal eine Frage. Ich war ganz automatisch davon ausgegangen, dass du freigestellt bist, weil ihr doch sicher über 250 Beschäftigte in Köln habt, oder nicht? Habe ich mich da völlig vertan?
Genau, wir sind in Köln über 600 Fahrer, war der letzte Stand meines Wissens. Aber wir haben noch niemanden komplett freigestellt, weil alle wollen halt auch noch mal eine Schicht fahren hin und wieder. Außerdem sieht man dann halt auch schön die Veränderungen. Sonst würde man es gar nicht mitkriegen, was passiert gerade.
Naja, okay. Also rechtlich ist es so für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ein Betriebsrat ist ein Ehrenamt, aber du kannst dich von der Betriebsratsarbeit selber freistellen, wenn du es machst. Also das macht man während der Arbeitszeit. Es ist nicht so, dass das in der Freizeit geschehen soll. Und wenn die Beschäftigungsgröße über, ich glaube, 200 oder 250 ist, da bin ich bin da nicht so richtig sattelfest im Betriebsverfassungsgesetz, dann wird eigentlich jemand freigestellt. Das ist aber oft auch ein Problem, weil die Leute durch die Freistellung dann die Tuchfühlung, die Anbindung oder auch die Erdung verlieren und den Kontakt zu den Kollegen vor allen Dingen. Also okay, das habe ich jetzt kapiert. Grundsätzlich zum Geschäftsmodell von Lieferando. Was stört die Fahrer am meisten? Was ist die größte Ungerechtigkeit nach deiner Meinung? Und was muss sich aus Sicht der Fahrer, deiner Kolleginnen am dringendsten ändern bei Lieferando?
Ja, wenn man sich das Geschäftsmodell jetzt mal ansieht, dann ist das ein ausgeklüngeltes System. Wir haben mit Lieferando, und vorher war es auch bei Lieferheld so, bei Foodora so, dass wir hier einen Bereich haben, als diese Fahrradfahrer vor ein paar Jahren erschienen sind, der gehört gar nicht so richtig zum Unternehmen. Die Fahrer stehen außerhalb des Unternehmens. Man hat nicht dieselben Vorteile wie ein Büromitarbeiter, trägt eigentlich nur die Nachteile und die eigenen Kosten mit. Das sind zum Beispiel die privaten Arbeitsmittel, die man mit reinbringt ins Unternehmen. Sein Fahrrad, sein Smartphone, seine eigene E-Mail-Adresse muss man benutzen. Das sind halt sozusagen, da geht man sozusagen in Vorleistung und übernimmt eigentlich Kosten, die Investoren hätten tragen müssen. Was noch eine große Ungerechtigkeit ist, und das finde ich sogar noch viel größer, ist, dass man die Leute einfach abkapselt vom Rest des Unternehmens. Die sollen mal die Bestellungen fahren, das reicht uns vollkommen. Die sollen dann nach Hause gehen und die Schnauze halten. So ist es eigentlich. Und wenn man eine Beschwerde hat über E-Mail, irgendein Anliegen, das ist ja auch noch oftmals berechtigt. Zum Beispiel, ich habe zu wenig Lohn gekriegt. Man schreibt eine E-Mail und darauf wird dann nicht reagiert. Oder es wird gesagt, ja, wir zahlen dir dein fehlendes Geld mit der nächsten Abrechnung aus, aber es kommt dann nicht. Und das sind halt diese Ungerechtigkeiten, diese totale Intransparenz, in der wir arbeiten müssen.
Ja, das heißt, ihr seid sozusagen, werdet behandelt wie der Arbeitslose heutzutage vom Jobcenter. Ja, da ist es ja genau dasselbe Phänomen. Oder wie so ein Mieter von Deutsche Wohnen, von seiner Wohnheuschrecke. Man erreicht dann niemanden, nicht wahr? Ja, ich verstehe.
Genau, es gibt halt vor Ort, wenn ich das mal ergänzen kann kurz, gibt es halt engagierte Leute in den Hubs. die sogenannten Koordinatoren. Da ist es halt so, dass die versuchen, den Fahrern zu helfen. Das Problem ist, die Anweisungen bei manchen Angelegenheiten sind einfach entgegen geltendem Recht. Ne? Zum Beispiel, dass da Schichten rausgenommen werden, dass da Krankheit nicht bezahlt wird. Da schweben die Leute so ein bisschen. Und das sind halt, wenn man zum Beispiel hingeht und sagt, hey, warum ist mein Urlaubsentgelt so niedrig, dass sie das einem gar nicht beantworten können. Da hat dann irgendwie Berlin seine Finger im Spiel und da sind die selber ein bisschen hilflos.
Okay. Mhm. Wo würdest du sagen, ist dein größter Erfolg? Also kannst du da wirklich was erreichen oder ist deine Aufgabe eher Schlimmeres zu verhindern oder konntet ihr auch schon richtig einen großen Erfolg durchboxen?
Mhm. Wir haben jetzt einen sehr großen Erfolg errungen. Das ist und zwar zusammen, das ist erstmal auf lokaler Ebene, nämlich mit Hilfe der Aufsichtsbehörde. Das war in Frankfurt und zwar der Arbeitgeber muss jetzt alle Fahrräder reparieren. Alle, auch die Privaträder der Arbeitnehmer. Und das haben wir in Frankfurt erreicht bereits. Wir werden das jetzt ausdehnen innerhalb der nächsten Wochen und Monate auf andere Städte in Deutschland. Der Arbeitgeber sagt immer, er will alles vereinheitlichen, jeglichen Standard, den er hat, deutschlandweit. Aber wenn es darum geht, dass er Kosten übertragen, dass er Kosten tragen muss, dann muss er alles immer reicht es sozusagen, wenn es vor Ort nur in Frankfurt geschieht. Wir übernehmen jetzt gerade die Gefährdungsbeurteilung mit diesen Maßnahmen, mit diesen Arbeitssicherheitsmaßnahmen auch für Köln. Das ist gerade in Verhandlungen, das soll bis zum Sommer abgeschlossen werden. Wir werden mal sehen, wie der Arbeitgeber sich dort verhält. Auf jeden Fall hat er von der Frankfurter Arbeitsschutzbehörde die Anweisung gekriegt, dass er die Fahrräder reparieren muss. Und das wollen wir natürlich auch für alle Fahrer auf dem Bundesgebiet haben. Das ist ein Erfolg, den haben wir jetzt dieses Jahr errungen. Letztes Jahr war es so, dass wir das Trinkgeld gerettet haben, dieses Tipping-Tool hatten, dass wir sozusagen, also dass das Trinkgeld nicht im Nichts verschwindet, sondern wirklich einigermaßen transparent überwiesen wird. Es ist besser geworden, es ist halt ein IT-System, was dranhängt. Das kann mal zum Beispiel bei einem App-Update, das Trinkgeld wird ja an den Arbeitgeber erstmal überwiesen und der muss das an die Fahrer weiter verteilen. Aber es ist schon mal sichtbar in der App, wie viel Trinkgeld man bekommen hat. Das ist so der Erfolg letztes Jahr gewesen, um mal sozusagen zwei Highlights letztes Jahr und dieses Jahr einmal zu erwähnen.
Okay, ja, es ist ja auch immer bei so aggressiven Unternehmen ein Thema. Also Amazon wurde in den USA verklagt, weil die massiv Trinkgeld unterschlagen hatten für ihre Fahrer auch. Amazon Flex.
Genau.
Jetzt ganz neu und vor ein paar Jahren schon war das bei Starbucks der Fall. Man soll es eigentlich kaum glauben, ja. Unternehmen, die in den Milliardengewinne machen, kratzen das in so einer Dagobert-Duck-Manier.
Halt so ja, ja. Es ist so verlockend, weil es so viel ist. Das ist es halt. Ne? Wenn ich 10.000 Kuriere habe in Deutschland und nochmal Tausende europaweit und jeder kriegt pro Schicht, sagen wir mal, was weiß ich, 5 Euro Trinkgeld, dann sind da Summen, an die geht man schon, würde man schon gerne rangehen, wenn man könnte. Und über die IT kann man es halt steuern, kann man Leute rauslassen daraus und da ist einfach die Verlockung zu groß. Zumal viele Fahrer nicht wissen, wie sie sich wehren sollen dagegen.
Nach einigem Kampf gibt es jetzt an zahlreichen Standorten von Lieferando Betriebsräte, aber trotzdem läuft längst nicht alles rund und es ist auch gerade mal knapp die Hälfte nur der Standorte. Aber auch diese Betriebsratsarbeit wird systematisch erschwert. Wo ist das genaue Problem?
Das Problem ist halt, wir als Fahrer sind ein ausgelagerter Bereich im Unternehmen und haben dort einen Betriebsrat gegründet. Wir wissen aber gar nicht, was machen denn viele Büromitarbeiter, und zwar in Amsterdam und Berlin, wo die wesentlichen Entscheidungen für uns gefällt werden. Man versucht uns dort auch in Gesprächen beim Arbeitgeber immer rauszuhalten, sozusagen dieses Geschäftskonzept weit so lang wie möglich aufrechtzuerhalten, weil damit der Arbeitgeber halt viel günstiger fahren kann. dass wir haben jetzt gerade zum Beispiel eine IT-Arbeitsgruppe eingerichtet. Die soll sich mit den Scuba-App-Updates befassen, weil das führt natürlich immer wieder zu Problemen. Über diesen App-Updates kommen neue Features, das Design der App wird geändert, dass die Kontrollmöglichkeiten können zunehmen. Okay, das haben wir halt geregelt, dass wir das...
Erklär uns eben noch, was ist eine Scuba? Was ist Scuba-App? Was ist Scuba?
Scuba ist unsere Auslieferungs-App. Das ist unser zentrales Arbeitsmittel. Da loggen wir uns ein zur Arbeit, starten unsere Schicht und können dann losfahren und am Ende der Schicht von Restaurant zu Kunde, von Restaurant zu Kunde und so weiter. Und dann irgendwann ist die Schicht vorbei und dann fahren wir nach Hause.
Okay, und da das ist auch ein externer Anbieter, nehme ich an, das ist keine Eigenentwicklung?
Es ist eine Eigenentwicklung, aber natürlich sind da auch Drittanbieter beteiligt. Ne? Die gängigsten, die man kennt so aus den Medien, sind zum Beispiel Amazon Web Services und Google Cloud Computing. Die stellen halt gewisse Technologien und Speicher- und Rechenkapazitäten fürs Unternehmen.
Okay, und was ist da jetzt bei Scuba genau das Problem? Entschuldige, da bin ich gerade aus der Kurve geflogen, weil ich diese Frage hatte.
Es gibt halt immer wieder Updates für diese App und wir wussten halt nicht, was machen diese Updates genau. Gibt es da eine Erweiterung der Kontrollmöglichkeiten der Fahrer? Ändern sich etwas an den Algorithmen, wie die Fahrer versendet werden von A nach B? In der Vergangenheit war das der Fall, zum Beispiel im Sommer 2019 wurde die 3-Kilometer-Begrenzung für die Fahrer aufgehoben. Das heißt, vorher war man limitiert auf 3-Kilometer-Bestellungen. Das war der Radius, den man gekriegt hat, von einem Punkt zum anderen. Der wurde komplett aufgehoben. Jetzt kann es sein, dass ich wirklich 5-6 Kilometer Anfahrt habe und dann nochmal zum Kunden fahre. Solche praktischen Erwägungen stehen dahinter, aber auch bisschen theoretischere, wie zum Beispiel Datenschutz auf dem privaten Smartphone.
Naja, genau, der Algorithmus ist King, nicht nur bei Google. Das ist ja quasi jetzt dein Zuchtmeister. Mhm. Der Algorithmus misst, wie gut du bist, auch so ein Ranking wahrscheinlich. Ne? Die guten Fahrer kriegen die besseren Fahrten oder sowas, die schlechten Schichten, sowas gibt es wahrscheinlich auch. Ne?
Naja, okay. Ja, das kann durchaus geschehen. Dieses Scoring ist allgegenwärtig in diesen modernen Tech-Unternehmen.
Und du hast mir jetzt auch erzählt im Vorgespräch, es gibt auch ein Problem mit den Betriebsratszuschnitten. Das ist auch ein Dauerthema. Also was ist eigentlich ein Betrieb? Wofür wird der Betriebsrat gewählt? Ihr habt in Köln einen Betriebsrat für Köln, aber dann gibt es Versuche, eben so abstrakte Riesengebilde in Form von Regionen zu schaffen oder Darmstadt und Frankfurt zusammenzulegen. Was ist da los?
Ja, der Arbeitgeber will halt, er hat 38 Städte, in denen er tätig ist in Deutschland. Und das sind 38 Betriebsräte, wären das für ihn. Das will er natürlich nicht. Und versucht das in große Zuschnitte zu packen, also Regionalkonstrukte. Da ist dann ein Betriebsrat für Süddeutschland zuständig, dann einer für Nord und so weiter. Das Problem an diesen Konstrukten ist, wenn man nicht genügend vorher schützende Vereinbarungen hat für die Arbeitnehmer in den grundlegendsten Fragen wie Arbeitszeit oder technische Überwachung, dann hebt der Betriebsrat sozusagen aus der Stadt heraus ab und hat viel weniger Nähe zu den Arbeitnehmern. Und dadurch, das weiß der Arbeitgeber und der versucht uns in dieser frühen Phase in sozusagen Regionalbetriebsräte zu pressen, durch eine Vereinbarung mit dem Gesamtbetriebsrat. Wir haben uns jedoch dagegen ausgesprochen. Es gibt 2 Regionalbetriebsräte, weil man hat einfach weniger Kontrolle über sein Gebiet. Ja? Nicht jede Stadt wird im Betriebsrat vertreten sein und man weiß dann gar nicht, was in dieser einzelnen Stadt los ist. Und meistens ist es so, die Städte ohne Büro, die haben es noch mal viel schwieriger als die Städte mit Büro. Und die haben gar keine Ansprechpartner. Und wenn es dort nicht mal einen Betriebsrat gibt, dann haben die Leute halt auch weniger Chancen, ihre individuellen Rechte durchzusetzen.
Ja, und das zweite Problem bei solch groß zugeschnittenen Betriebsräten, Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber vor Jahren hatte Netto in ganz NRW nur einen Betriebsrat, der dann, glaube ich, für 16.000 Leute zuständig war, ist auch, dass sie dann vom Management zurechtgeknetet werden, dass sie oft also regelrecht korrumpiert oder eingeseift, umgarnt werden und dann als verlängerter Arm des Managements in diese einzelnen Filialen kommen und gar keine Anbindung mehr haben, aber auch eben auf hoher Ebene dann gezielt bearbeitet werden. Das heißt, diese Abstraktion ist auch schlecht für die Psyche dieser Leute irgendwo.
Genau, genau. Man kann halt klar festhalten, dass jedes Liefergebiet ein Betrieb ist. Und der Arbeitgeber, der versucht das zu verschleiern. Seitdem es Betriebsräte gibt, das war damals bei Foodora der Fall, wurden in vielen Städten die Hubs, die sogenannten Büros vor Ort, zugemacht. Damit versucht der Arbeitgeber zu verschleiern, dass das ja doch kein Betrieb wäre, sondern dass mehrere Liefergebiete ein Betrieb sind. Das stimmt aber nicht. Wie zum Beispiel das Beispiel, was aktuell ist, Darmstädter Fahrradkuriere liefern nicht in Frankfurt aus und die Frankfurter nicht in Darmstadt, also kann das kein Betrieb sein. Die Planungen jeweils sind ja auch immer stadtspezifisch bezogen. Also Planungen für Darmstadt gelten auch nur für Darmstadt. Planungen für Frankfurt nur für Frankfurt. Ob das jetzt einheitlich gemacht wird deutschlandweit, spielt da gar keine Rolle. Sondern es zählt nur, was herrscht vor Ort. Und das sind dieselben Restaurants, dieselben Fahrer, dieselben Kunden. Das ist die Stadt, das ist unser Betrieb.
Okay. Jetzt haben wir schon, wir kennen uns schon seit längerem, weil wir damals einen Aktionstag zusammen gemacht haben. Das müssen wir den Zuhörern vielleicht auch mal sagen. Also gegen Deliveroo vor allen Dingen, die damals ja alle Fahrer rausgeschmissen und als Scheinselbstständige wieder angestellt haben und dadurch auch die Betriebsratsstruktur kassieren wollten durch völlige Umstellung in Scheinselbstständigkeit. Hat ihn aber nicht gut bekommen. Sie sind dann in Deutschland Geschichte geworden, haben Deutschland verlassen und dazu hat auch unser Aktionstag gegen Deliveroo beigetragen. Wir haben jetzt also schon einiges erlebt. Drei Player, Lieferando, Foodora, Deliveroo, von denen jetzt nur noch Lieferando übrig geblieben ist. Und jetzt kommt noch ein neuer auf den Markt, wo man dachte, okay, der Markt hat sich bereinigt. Die Fachpresse sagt auch immer, es kann nur einen geben, sonst ist das nicht profitabel. Aber nein, jetzt hat sich das in Deutschland bereinigt auf Lieferando und jetzt kommt aber ein neuer Player namens Volt ins Gespräch. Hat dieses neue Ding eine Chance und wie würdest du im Vergleich zu den anderen deren Gebaren und Geschäftsmodell einschätzen, auch in Bezug auf besonders Arbeiterrechte und Betriebsräte?
Ja, das war interessant, dass sich Volt doch getraut hat auf dem deutschen Markt. Uber Eats hat sich das ja nicht mehr getraut gehabt, nachdem Lieferando alles übernommen hatte. Und wer steckt so hinter Volt? Die scheinen ja sehr ausspendabel zu sein zurzeit. Einer der Hauptinvestoren ist Iconic Capital, heißen die. Ich glaube, das war die Investmentgesellschaft von Mark Zuckerberg. Also an Geld dürfte es dort eigentlich nicht mangeln. Es ist, wie wird sich Volt verhalten? Eigentlich kann man da eine schöne Parallele zu Lieferando ziehen. Die schauen gerade natürlich, was läuft schief an den Lieferdiensten. Das hat Lieferando damals auch gemacht. Was läuft schief bei Foodora und Deliveroo? So, Deliveroo hat Scheinselbstständige, machen wir nicht. Dann, die Leute müssen eigene Arbeitsmittel mitbringen. Gut, geben wir ihnen mal E-Bikes. Dann, die Bezahlung ist schlecht, geben wir 1 Euro mehr. Damit hat Lieferando damals den Kampf um die Fahrer letztendlich gewonnen und am Ende auch noch aus anderen strategischen Gründen den deutschen Markt für sich beansprucht und erhalten. Bei Volt wird es so ähnlich sein. Erstmal geht es darum, über Mundpropaganda zu verbreiten. Hey, wir sind auch noch da. Ihr müsst nicht alle zu Lieferando gehen. Ihr könnt auch gerne mal bei uns probieren zu arbeiten. Ich schätze mal, die ersten 2 Jahre wird es die Atmosphäre, solange die Flotte noch relativ klein ist, sehr umgänglich sein. Das war es ja bei Foodora auch so. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Bestellzahlen so hoch werden, dass ich immer mehr Leute rekrutieren muss, um die Bestellungen zu bedienen. Und spätestens ab dem Zeitpunkt wird halt der Umgang mit den Arbeitnehmern auch ein anderer werden. Das ist zu befürchten. Bis dahin aber, innerhalb dieser 2 Jahre, wird sozusagen Volt so bekannt sein, dass sie sich wie bei Lieferando auch und Foodora hat es ja damals auch so gemacht, Deliveroo auch, dass man so bekannt ist, dass die Leute einfach immer von selbst kommen und dass immer so ein Bedarf da ist für bestimmte Nebenberufler, Studenten, Geringverdiener dort anzufangen und ihre, ja, und ein bisschen Geld noch dazu zu verdienen.
Okay. Was würdest du Neueinsteigern bei Lieferando oder Volt raten? Oder umgekehrt, was sind die häufigsten Fehler oder Irrtümer von Anfängern und Anfängerinnen?
Ich habe immer wieder in der Betriebsratssprechstunde, wir vereinbaren die meistens individuell, aber wir haben mehrere Gespräche im Monat mit verschiedenen Fahrern. Und da ist es immer so, dass sozusagen das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Man hat sozusagen keine Nachweise angelegt, ne? Man hat E-Mails vom Arbeitgeber gelöscht, wo gewisse Zusagen gemacht wurden. Man hat keinen Schutz einfach. Man hat die Arbeit gemacht, wo man dachte, ja komm, ich mach das ein paar Monate, dann ist vorbei und dann passiert's, das Fahrrad geht kaputt. Oder dann passiert's, dann hat man einen Unfall und man weiß gar nicht weiter. Das wirklich Allerwichtigste ist der Eintritt in unsere Gewerkschaft NGG. Warum? Das ist für Geringverdiener lukrativ. Das kostet wirklich nur ein paar Euro im Monat an Gebühr. Danach hat man nach drei Monaten Mitgliedschaft hat man Rechtsschutz. Man kann sich sozusagen seine fehlenden Zahlungen, sei es Lohn, sei es kaputtes Fahrrad, kann man dann einklagen und kriegt zumindest sein Geld zurück. Und man hat halt für jede Situation halt auch einen Anwalt parat. Zum Beispiel habe ich einen Kollegen, der wird vom Auto erwischt und jetzt gibt's da noch lauter zivilrechtliche Aspekte neben den arbeitsrechtlichen. Hat er was falsch gemacht? Hat der Autofahrer was falsch gemacht? All das muss geklärt werden und da sieht man halt, dass der Job es schon in sich hat, wenn es mal zu einem Problem kommt, weil das sind solche Probleme im Straßenverkehr, die kann man nicht mal eben so lösen. Und da muss man sich einfach absichern. Nimmt das nicht auf die leichte Schulter, Leute. Schaut, dass ihr euch Hilfe holt. Nicht nur beim Betriebsrat, dass ihr Mitglied werdet in der Gewerkschaft. Zumindest irgendwo Schutz habt und nicht so ausgeliefert seid am Ende, wenn wirklich ein Problem passiert.
Okay, Semi, das klingt ja schon wie ein cooles Schlusswort. Ja, Semi, also viel Glück. Melde dich gerne wieder. Es soll nicht das letzte Mal sein, dass du hier bei uns in der Sendung bist. Und vielen Dank für den Einblick und alles Gute erstmal, ja?
Arbeitsunrecht FM für aktive Betriebsräte und selbstbewusste ArbeiterInnen.
Jessica, zum Abschluss möchten wir dich nochmal hören.
Jede Woche haben wir Telefonate oder persönliche Gespräche mit Beschäftigten und Betriebsratsmitgliedern, die sagen: Mein Gott, hätte ich das doch vorher gewusst, dass es sowas wie euch überhaupt gibt. So ein Mist, dass ich euch erst so spät gefunden habe. Oft ist dann auch der Fall, was Semi eben ansprach, dass man dann zu einem Zeitpunkt zusammenkommt, wo es gar nicht mehr leicht ist, diesen ganzen Konflikt, in dem die Leute stecken und die Schwierigkeiten, in denen sie stecken, tatsächlich noch positiv zu beeinflussen. Tatsache ist jedenfalls, es gibt viel zu viele Beschäftigte und Betriebsratsmitglieder, die uns noch überhaupt gar nicht kennen. Und wir tun ja, was wir können, aber um bekannter zu werden mit unserer Initiative, mit unseren Vernetzungsambitionen von Beschäftigten und Betriebsratsmitgliedern, mit dem, was wir leisten können, aber vor allen Dingen auch, was die Leute untereinander leisten können an Beistand, Solidarität, gemeinsamen Protesten und so weiter. Dafür brauchen wir euch. Also bitte informiert Kolleginnen, erzählt mal im Familienkreis davon, dass es uns gibt, auch mal in der Kneipe oder so, wenn das Thema auf Arbeit kommen sollte. Arbeitsrechte, das gilt ja oft so als langweilig. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, es gibt eigentlich wenig, was unsere Lebensumstände so direkt beeinflusst wie unsere Arbeit beziehungsweise die Frage, wie wir arbeiten. In diesem Sinne.
Ja, in diesem Sinne, werdet Mitglied der Aktion gegen Arbeitsunrecht, macht diese Sendung und viele andere Projekte möglich, unterstützt uns, vernetzt euch, auch mit uns und über uns. Arbeitsunrecht FM beleuchtet die Schattenseiten der deutschen Wirtschaft. Wir unterstützen aktive Betriebsräte, konfliktbereite Gewerkschaften und renitente Werktätige. Wir sind ein Projekt des Vereins Aktion gegen Arbeitsunrecht. Wir werden möglich durch Mitglieder und Spenderinnen und denen danken wir jetzt. Ansonsten haltet die Ohren steif. Wir sehen uns jede Woche sonntags um 17 Uhr auf Radio Flora, dienstags 18 Uhr auch auf Radio Flora. Und jede Woche donnerstags live auf YouTube um 17 Uhr und vielleicht irgendwann auch mal auf Facebook und anderen Kanälen. Bis dann, haltet die Ohren steif, bleibt gesund, werdet gesund, macht's gut oder macht's besser.
Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.